Ja, möchte heute Morgen ein paar Dinge sagen, die vielleicht wichtig sind für den inneren Weg, das zu verstehen und etwas zu diesen schwierigen oder heiklen Themen Ego, Person selbst und möchte ansetzen bei dem Ritual von gestern Abend. Dieses zwar äußerlich kurze, aber innerlich sehr tiefe Ritual verdanke ich der Inspiration von meinem geliebten afrikanischen Lehrer Mali Thomas Somé, der vielleicht der derzeit bedeutendste, auch bekannteste Meister ist, der die afrikanische Spiritualität und damit eine uralte, über tausende von Jahren, viel, 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 viel älter als alle unsere Hochreligionen, in den Westen oder in den Norden, in dem Fall in die weiße Welt bringt. Und ja, wir hatten eine sehr innige Begegnung mal vor einigen Jahren miteinander, so ein sich erkennen. Und hin und wieder ja, mache ich ja mal was online bei ihm und Vorträge und seine Bücher sind ganz toll. Und er hat einen ganz starken Zugang, der uns sehr hilfreich ist und der eben nicht spezifisch afrikanisch ist, sondern mein Anliegen ist ja immer, die Botschaften und Schätze der Traditionen in Ost und West, alt und neu, zu destillieren oder in die Essenz zu bringen, in die Leuchtkraft für uns allgemein menschlich. Was ist das allgemein Menschliche? Das ist eine Frage, die heute global ansteht. Dass das allgemein Menschliche uns zwar stützen und lehren zu lassen aus den Traditionen, aber uns nicht in den Traditionen zu verzotteln und dann den Rest der Welt zu bekämpfen. Okay, also Maliduma und diese Tradition und unser Ritual von gestern auch nochmal, ihr habt es ja erlebt, das zeigt uns, dass wir mit einer ganz bestimmten Botschaft, mit einer bestimmten Qualität als Menschen auf diese Welt kommen. Und die indigenen Traditionen haben da ein tiefes Gespür für und auch Wahrnehmungsweise. Es ist kein Glaube oder Fantasie, die haben auch Wahrnehmungsfähigkeiten, wo wir das erstmal üben müssen oder auch so nicht hinkommen. Und sie sagen, dass das eine mutige Sache ist, Mensch zu sein. Das können wir vielleicht unterschreiben. Wahrnehmung hin oder her. Das ist nicht so einfach. Das ist eine mutige Sache. Und deshalb verdient jedes Menschenkind, das hier ankommt, unseren Respekt. Und jedes Menschenkind, das hier ankommt, hat eine Botschaft. Und in seinem Stamm gibt es dieses berührende Ritual, dass das Dorf oder die ältesten Frauen und Männer sich dann um eine schwangere Frau versammeln und dass die miteinander in eine Trance gehen und die werdende Mutter leiht, verbindet ihr Herz mit dem Herz des Kindes und leiht ihre Stimme dem Kind und sie fragen sie, was ist die Botschaft, warum kommst du? Und die Mutter antwortet aus der Seele des Kindes, warum es kommt. Sodass die, wenn das Kind geboren wird, schon wissen, warum es kommt und ihnen im Raum bereiten. Und das ist für uns der ganz, ganz wichtige Punkt, die Kinder sich gesehen fühlen sollen. Und das ist unser Riesenthema. Unser Thema ist meines Erachtens nach nicht, dass wir uns nicht geliebt fühlen, sondern das ist ein Aspekt davon, dass wir uns nicht gesehen fühlen. Menschen können uns lieben und das Bestmögliche versuchen und wir fühlen uns trotzdem nicht gesehen. Und manchmal machen wir das auch. Wir kippen jemand anders zu mit Milchkannen von Liebe und Güte und der andere kriegt die Krise, weil er sich nicht gesehen fühlt. Ich habe den eigentlichen Punkt nicht verstanden. Man braucht es vielleicht gar nicht alles. Und Maliduma sagt, wir kommen mit einer, with a purpose, mit einer Bestimmung, mit einem Wesensauftrag, mit einer Wesensberufung, mit einem Wesenssinn auf diese Welt, der ist einmalig. Nicht im Sinne von, den gibt es sonst nirgendwo, aber der hat was Spezielles mit dir zu tun, mit deiner Farbe. Und in der Regel können wir den fast nicht in ein Wort oder Satz bringen. Also nur in besonderen Situationen wie gestern Abend können wir den in ein Wort bringen. Aber normalerweise scheuen wir uns. Das ist etwas von dem, was wir nachmittags hatten. Unser Herz weiß es, wir trauen uns es aber noch nicht ganz zu wissen, weil es ist wuchtig. Und es ist tausendmal schöner, als wir denken. davor mischst. Und das heißt, wir kommen mit einer Begabung, er teilt es eigentlich auf, Gift und Papas, also wir kommen mit einer Begabung, wir haben eine Fähigkeit, wir sind ein Geschenk, alle, sonst kämen wir gar nicht hier an. Es gibt keinen Menschen, der keine Begabung, keine Fähigkeit, kein Geschenk ist, sonst geht Menschwerdung nicht aus dieser Sicht. Finde ich einen tollen Blick. Und aus dieser Gabe entwickelt sich eine Aufgabe, eine Lebensbestimmung, klingt so vorbestimmt, eine Lebensberufung, ein Lebenssinn, was wir tun, eine Botschaft, das ist vielleicht das Schönste, was wir geben und was wir schenken und was wir anderen sagen und was andere nur so noch nicht wissen von uns oder aus sich, was sie durch uns dann erfahren können. Und das kann ganz, ganz verschieden sein. Es kann was Spirituelles sein, was Liebendes, was Therapeutisches, was Mütterliches, was Väterliches, was Sorgendes. Jemand kann einfach Menschen berühren dadurch, wie sie oder er kocht oder ein Haus einrichtet. Also es sind alle unsere Fähigkeiten. Da gibt es nicht besser, schlechter. Und wenn wir in dieser Fähigkeit nicht gesehen werden, Malidoma sagt, das Faszinierende ist, du kommst in diesem Stamm oder in dieser Tradition auf die Welt und hast schon deinen Job. Du musst keine Ausbildung mehr machen, keine Diplome, um der Gesellschaft zu beweisen, dass du was kannst. Du kannst schon was. Und alle Ausbildungen sind lediglich so eine Verzierung, dass das irgendwie noch vielleicht ein bisschen feiner ist und in die Gesellschaft passt. Aber eigentlich kannst du es schon. Und er ist ein Mann mit 2 Doktortiteln und 4 Master Degrees vom Sorbonne und USA und ist Uni-Dozent, Professor in Kalifornien, lehrt weltweit. Also es ist nicht jemand, der sich an sowas vorbeigedrückt hat, sondern der die westliche Welt enorm gut kennt und seine Tradition. Wenn, und jetzt mache ich einen interessanten Shift, also ich hoffe, dass es interessant ist, wenn wir jetzt nicht in dieser unserer Wesensberufung, weshalb wir kommen, der Schritt ist nicht so easy, gesehen werden, und es passiert allermeistens, selbst liebende Eltern, dass das nicht gesehen wird aufgrund der Konditionierung der Gesellschaft. Wenn wir nicht gesehen werden in unserem Wesen, was machen wir dann? Wir machen zu. Wir ziehen uns zusammen. Und das ist die Geburt des Ego. Auf einer ganz, ganz tiefen Ebene, sagte Reginald Ray, ist Ego eine Traumareaktion auf unsere Erfahrung der Trennung vom Sein. Und das macht das Ego schwierig, aber auch irgendwo wieder unschuldig. Wie viele spirituelle Traditionen hämmern auf das Ego ein, als wäre es der Teufel. Und selbst der hat es nicht verdient. Was dann passiert ist, wir versuchen das sogenannte Ego, wo wir ja wirklich, sage ich gleich was zu, krass drauf sein können, ja? Aber wir versuchen das Ego seitens der spirituellen Traditionen zu zerstören. Aber das Ego existiert ja eigentlich gar nicht. Das Ego ist ein Zustand. Das Ego ist keine Instanz in uns. Das Ego bildet sich und entbildet sich. Und das kann es 1000 Mal am Tag machen. Das heißt, in dem Moment, wo du das Ego attackierst, ist es weg. Und was wir dann erwischen, ist unsere Seele. Und wie viele Verletzungen passieren in spirituellen Gruppen oder Traditionen dadurch, dass Lehrende oder auch Gruppen versuchen, das Ego bei jemandem endlich mal zu zertrümmern, aber das Ego verschwindet in dem Moment, wo du es angreifst. Das ist intelligent. Ja, das löst sich auf, das versteckt sich. Und was erreicht wird, ist die Seele. Und Menschen werden tief seelisch verletzt. Und da hat Spiritualität was von Psychotherapie zu lernen. Das Ego existiert nicht, das Ego bildet sich, ja. Also wenn wir hier ganz liebevolle Menschen sind, offen und relativ egoless und relaxed etc. Und du gehst raus Und draußen auf der Straße schneidet dich jemand mit dem Auto, steigt aus, beschimpft dich. Ruckzuck ist deine Wut da und dein Ärger und du schreist ihn an. Das ist eigentlich erstmal natürlich. Das ist Ego. Ja, mit einem Stück Wut und Selbstschutz und mit einem berechtigten Schutz deines Menschseins. Aber es ist auch Ego. Ja, und dann kommst du wieder her hin und dann vergisst du das Ganze, sitzt hier, meditierst und spürst dein Herz und öffnest dich und dann ist das Ego verschwunden. Das heißt, das bildet sich, ja, das ist ein Zustand, so wie Wut sich bildet. Du bist nicht den ganzen Tag ein Wutwesen, sondern du bist mal wütend und mal nicht. Und dann bist du traurig und was anderes. Ja. Also das Ego bildet sich. Mal sind wir im Ego-Zustand und dann verschwindet das Ego wieder. Das Ego ist eine Schutzreaktion. Da, wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns schützen, weil das dieses Urtrauma ist, nicht gesehen zu sein mit unserem Wesen und damit natürlich dann auch nicht geliebt zu sein. Deshalb taucht es überall auf, wo wir Schutz brauchen. Und manche Menschen kommen aus diesem Schutzding halt nicht mehr raus. Da zurrt sich das Ego so fest, dass das vielleicht allenfalls nachts im Schlafen sich löst. Und das Ego hat drei Beschäftigungen. Und jetzt gehe ich zur buddhistischen Tradition. Das ist das, was der Buddhismus nennt, die drei Grundgifte des Geistes. Das Ego schützt sich oder will uns schützen eigentlich, das wehrt ab. Das ist die Aggression, das, was ich nicht will. Und im schlimmsten Fall, was ich zerstöre, dass es weg ist. Das zweite ist, das Ego hat ja das berechtigte Gefühl, dass es eigentlich nicht existiert. Das heißt, es läuft eigentlich immer mit einem hungrigen Magen rum. Mit einem hungrigen Magen rum, weil es nicht existiert. Das weiß es aber. Es sagt es aber nicht. Und deshalb braucht es ständig was. Und das ist die Gier. Guckt euch mal die Welt an, was wir für eine Gier zelebrieren. Das ist wirklich die Illusion des Ego, das ständig was haben muss. Ja? Ganze Werbung arbeitet damit. Dieses Haben, das Ego fühlt sich leer. Kaum hat jemand was Besseres, aber muss ich das auch haben. Vorher hat es mir gar nicht gefehlt. Ich brauche gar kein rotes Hemd, aber da steht jemand, der sieht so toll aus, so attraktiv, wow, so cool mit einem roten Hemd. Also ich brauche ein rotes Hemd, unbedingt. Ja? Das ist ein Ego-Trip. So funktioniert leider unsere Werbung. Etwas platt formuliert. Ja. Also dieses Haben, ich fühle mich leer. Und also, das ist die Gier. Also Aggression, Gier oder Anhaften, Kleben an etwas. Gier kann auch sein, dass ich, sag mal, ganz subtil kann das sein. Ich habe eine tolle innere Erfahrung und die lasse ich jetzt nicht mal los. An der halte ich fest. Die versuche ich in jeder Meditationssession zu rekonstruieren. Ja, das ist ein Ego-Trip. Das Halten, Festhalten, Anhaften. Und damit tue ich mir nichts Gutes. Und dann gibt es die dritte, das ist am schwierigsten zu fassen, soweit ich die Wurzel von diesen drei sogenannten Grundgiften, diesen Grundbeschäftigungen des Ego, das ist die Ignoranz, dass es nicht wissen will, was es eigentlich wissen könnte. Nämlich A, dass es nicht existiert, dass es eine Schutzreaktion ist, B, dass wir mehr sind als das Ego. Da kommt dieses Nichtwissen, also der Clou des Nichtwissens, also diese Art von Ignoranz, nennen wir es mal im Unterschied zum Nichtwissen von den Tagen, diese Ignoranz, diese Blendung, ja, die irrige Sicht, der Kern davon ist, dass wir meinen, dass wir das Ego sind. Dieses Ich-bin-ich-Gefühl. Und uns reduzieren auf diese Ich-Funktion und diese Schutzreaktion, diesen Mechanismus, wie das Ego entstanden ist, wie ich es gerade beschrieben habe. Das heißt, im Ego-Zustand fühlen wir uns allseitig bedroht, haben immer zu wenig und fühlen uns oft ziemlich durch den Wind. Und um diese Verblendung der Nicht-Einsicht, der Ignoranz zu kaschieren, machen wir halt diese zwei anderen Sachen. Und das Ganze wird von einem gewissen Schuss Angst regiert, weil die Bedrohung sich ja nicht angenehm anfühlt. Das ist menschlich wichtig, das ist nicht moralisch, das ist nichts Böses dran, es ist krass, wir können damit viel Leid schaffen für uns und für andere, aber es ist menschlich, das machen wir alle. Auch die Großen kennen das. Und dann arbeitet man sich durch. So, jetzt ist die super, super gute Botschaft, dass wir eben nicht das Ego sind, sondern dass es nur ein Zustand ist. Was wäre die habituelle Version des Ego? Also wenn das Ego relaxt und wir aus diesem Zustand rauskommen, aus diesem Schutzding, dann kommen wir erstmal zu einem gesunden Ich-Erleben. Und das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen Ego und Ich. Das hat ganz toll der Silvester Walch, unser Lehrer im Holotropen Atmen, sein Buch beschrieben, vom Ego zum Selbst. Und er zeigt, dass das ein Übersetzungsfehler auch zwischen Englisch und Deutsch und anderen Sprachen ist. Das häufig wird auf Sigmund Freud rekurriert und wird sein Ich mit Ego ins Englische übersetzt. Aber das müsste eigentlich the me heißen oder the I oder the me. Diese Ich-Qualität. Und das Ich ist was Gesundes und das brauchen wir. Und wenn jemand das versucht zu zerstören, dann würde ich da weggehen. Und zu Recht sagen die westlichen Psychotherapeuten und Psychologinnen, um Gottes Willen, wir sind doch froh, dass die Leute ein Ich haben, sonst wären alle psychotisch oder sonst was. Warum attackiert denn bestimmte spirituelle Traditionen ständig das Ich durch diese Verwechslung? Und also die Großen sehen das natürlich, ja. Die Großen haben diesen Zusammenhang. Aber manchmal, wo wir so in Zwischenwasser geraten, kommen die Irritationen. Das Ich ist die Organisationsinstanz, so würde ich es beschreiben, unseres Alltagsbewusstseins, unserer Psyche, unseres Verstandes, ist sowas wie eine Zentrierungskraft. Das Ich. Dieses Gefühl, du selbst zu sein und eine Kontinuität auch in deiner Geschichte, in deinem Tun, in deiner Sinnsuche zu haben. Das ist eine wunderbare Funktion. Die hat nichts mit Aggression und Gier und Verwirrung zu tun. Du bist mehr als das, aber bist auch das. Und wir könnten diese Dimension ausdehnen in etwas, das ich nenne die biografische Persönlichkeit. Es ist die Persönlichkeit, die wir beschreiben können, die wir nennen können, von der wir Geschichten erzählen können, die diese und jene Erfahrungen macht, die lieber Sauerkraut isst als Kartoffeln etc. Ja, also diese Spezifität unserer biografischen Persönlichkeit, deren Organisationsinstanz wir das Ich nennen können. Das ist diese zweite Ebene. Also das Ego, und gerade beschrieben, ist wie so eine Coverversion. Und die erste, sag mal, wenn ihr so wollt, ernstzunehmende Instanz, die biografische Persönlichkeit mit dem Ich und dem Psychischen etc. Jetzt, wenn wir nochmal eine Schicht tiefer gehen, dann können wir sehen, dass in unserem Weg als Menschen, als biografische Persönlichkeiten etwas Tieferes sich entfaltet, wozu wir ja auch durch unseren Herzraum Zugang haben. Wir spüren, wir sind nicht nur unsere Biografie, wir sind mehr. Wir sind etwas, wo wir aus einem Unbedingten heraus schauen können, lieben, wahrnehmen, wo wir so etwas fühlen wie: Wir sind einzigartig, wir sind individuell, wir sind besondere Wesen, aber die haben nicht diesen Namen und diese Adresse. Das ist ein bisschen mehr. Und da nähern wir uns dem, was wir in der westlichen Psychologie nennen würden, das Selbst. Oder dieser schöne alte Begriff von Seele, der für mich nicht gleichbedeutend ist mit Psyche, auch wenn das von der Etymologie her selbe heißt. Mit Psyche würde ich verorten als dieses auch Verwundbare und mit seinen Auf und Abs und Störbar und Heilbar der biografischen Persönlichkeit. Und Seele wäre ein Wortpendant zu dem Selbst. Das ist zwar auch verletzbar, irritierbar, verwundbar, aber nicht im Letzten. Eigentlich wächst diese tiefe Persönlichkeit in uns. Mit einem modernen Begriff würde ich diese Dimension nennen authentisches Personsein. Also Ego, biografische Persönlichkeit mit Ich und Psyche etc. Und die tiefere Schicht, dritte Schicht von oben nach unten gezählt, wäre das Selbst oder Seele oder authentisches Personsein, wäre ein moderner Begriff dazu. Und das ist das, was wir eigentlich werden wollen. Und das Zentrum dieser authentischen Person, die wir sind, ist unsere Wesensberufung. Dafür bin ich hier. Das heißt, wenn jemand uns in unserer Seele zu schauen vermag, dann fühlen wir uns gesehen in unserer Wesensberufung und in unserer Wesensbotschaft, mit der und für die wir in diese Welt kamen, wenn wir dieses Weltbild aus unserem Ritual nochmal hernehmen. Und umgekehrt, wenn jemand uns schaut in unserer Botschaft, Kernbotschaft, fühlt sich unsere Seele gesehen. Und nur Menschen, die sich selbst in der Seele erfahren, können dich in der Seele schauen. Und wir tun uns gut, wenn wir aufhören, von Menschen gesehen werden zu wollen, die uns einfach nicht sehen können. Nicht, weil sie böse oder doof sind, sondern weil sie da nicht sind oder weil sie für uns genau nicht den Blick haben. Vielleicht haben sie für andere, aber nicht für uns. Und wenn wir immer wieder versuchen, von diesen Menschen gesehen werden zu wollen, passiert oft von uns als Söhnen und Töchtern von Eltern. Die Eltern werden alt und älter. Und wir wollen immer noch von der alten Mama gesehen werden. Endlich, wir strampeln uns ab, dass sie uns endlich sieht. Die gute alte Frau kann das gar nicht mehr. Die hat Mühe, sich selber zu sehen. Und da mal einen Schlussstrich zu ziehen und das zu beweinen und diese Trauer zu fühlen, dass das nicht mehr geht. Der Zug ist abgefahren. Und bitteschön dort zu suchen, wo dich jemand sieht und nicht gegen die Wand zu rennen, sondern durch die Tür zu gehen. Das ist eine Riesenbefreiung. Und da kommen wir zu was ganz, ganz Wesentlichem. Oft haben wir diesen Ausblick ständig, wer uns sehen sollte. Aber ein wichtiger Punkt, das war auch für mich ein Schwerpunkt bei dem Ritual gestern, ist, dass du dich selber siehst, dass wir uns selber sehen. Dass wir uns zulassen, uns zu erkennen, unsere Tiefe und Schönheit, unserem Reichtum. Und das heißt, das Herz geht auf und wir lernen uns zu lieben. Das ist der Kernpunkt dieser Heilung von dem Nicht-Gesehen, Nicht-Geliebt-Werden. Das heißt, das ist nicht ein Do-it-yourself-Programm, weil es die anderen nicht machen, sondern das bedeutet, dass wir uns, wenn wir uns selber schauen, wenn wir uns selber lieben, aus dieser Ebene, authentischer Persönlichkeit, dass wir uns öffnen für das uns schauende Sein in uns. Westlich könnten wir sagen, für die Spiegelung des göttlichen Blickes auf unsere Seele. Dafür öffnen wir uns. Und dann fühlen wir uns unendlich geschaut. Und wenn wir das nicht tun, können 7 Milliarden Menschen uns lieben und es kommt nicht an, weil wir es nicht glauben. Und es stimmt ja auch, das genügt nicht. Wir brauchen das Geschautsein aus dem Sein, nicht nur von Menschenaugen oder Herzen. So sehr uns das die Tür öffnet. Deshalb machen wir immer auch in unserer Meditation hier diese Verbindung zur Erde, die ein tiefen Symbol für diese göttliche, erwachte Seinsqualität auch ist, die uns wärmt und schaut und so weiter. Und das Schauen aus dem unendlichen Raum in uns, Herz, Zentralraum, wie auch immer. Das zu lernen. Und da geschieht Heilung. Und dann ist faszinierend, dass wir Liebende werden und gar nicht mehr so auf der Jagd nach geliebt werden. Elisabeth Lukas, die Schülerin von Viktor Frankl, wenn ich die Tage erzählt habe, der Psychiater in Auschwitz war, die schreibt in einem ihrer Bücher diesen markanten Satz: Zu lieben, anstatt geliebt werden zu wollen, ist die Neurosenheilformel Nummer 1. Nicht im Sinne von du musst für die anderen da sein, sondern in dem Sinne, wo sie sagt, wenn du geliebt wirst, kann es sein, dass das Geliebtwerden dich nicht daran hindert, dennoch ein Verbrecher zu sein. Wenn du liebst, wirst du keine Verbrechen begehen. Das heißt, wenn wir lieben, verändern wir unser Wesen oder unsere Persönlichkeit. Dass wir geliebt werden, ist wunderschön, aber das muss noch nicht so tief gehen, dass wir unser Leben verändern. Wenn wir lieben, machen wir nicht was. Wir sind nicht im Geben, sondern wir machen einfach die Tür auf, dass die Liebe durchfließt. Und das ist der Schlüssel. Und dann gibt es noch diese vierte und tiefste Dimension, also Ego, biografische Persönlichkeit, Selbst, Seele, authentisches Personensein, gerade gesprochen haben, unser Wesensberuf ist da sichtbar. Und dann gibt es diese tiefen Ebene, wo wir, wenn wir in uns spüren, vor allen Dingen im Körper spüren, plötzlich merken, wow, das ist ja riesig weit. Und es ist nicht ein anderes, das weit ist oder sowas wie, Hilfe, ich löse mich auf, was sich auflöst, ist allenfalls unser Bild von uns selber, sondern es ist diese tiefen Dimension unseres wahren Wesens, was die buddhistische Tradition nennt, deine tiefste Natur, deine Wesensnatur. Das ist quasi der Geburtsraum unserer Persönlichkeit. Wir sind in der Tiefe mehr als wir selbst. Das ist faszinierend. Wir reichen, westlich gesprochen, wir reichen in der Tiefe unseres Selbst in die Tiefen des Göttlichen. Karl Rahner, der große katholische, exzellente Philosoph, Theologe und auch Mystiker, schreibt mal, dies ist die Stunde der Gnade, wo du in der Bodenlosigkeit deiner Existenz die Bodenlosigkeit Gottes berührst. Das ist das Heranwehen seiner Gegenwart, dort wo es keine Straßen mehr gibt. Das ist diese Dimension. Ja. Und das hat was mit uns zu tun. Das ist in der transpersonalen Psychologie nennen wir das transpersonale Selbst. Das personale Selbst, das transpersonale Selbst. Ja, und in der Mystik, das Unendliche, die Seelenfunken, die Berührung mit dem Absoluten. Im Buddhismus auch das Wort Leerheit. Nicht im Sinne von, da ist nichts, nihilistisch, sondern Fülle, die wir nicht greifen können, die sich jedem Zugriff und Verstehen entzieht. Interessanterweise, dass wir auch in der christlichen Mystik, wenn die Mystikerinnen tief genug kommen, sprechen die von Nicht. So ein bisschen wie Rana. Ja, die, auch Meister Eckhart, das Nicht, leuchtende Nacht und glänzende Finsternis. Ja, die Gottheit in ihrem puren Licht zu trinken. Und dann berühren sich Ost und West. Oh, der Unterschied ist eigentlich relativ. Das ist ein Menschheitserbe. Buddhismus ist ein Menschheitserbe, Christentum auch. Okay, das sind so die Dimensionen unseres Wesens, unseres Menschseins und Aspekte unserer Reise. Und unsere Reise ist einfach, ganz einfach, das alles immer mehr zu spüren.